NDR 1, Welle Nord. Gesegneten Feiertag.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Warum das auch für die Kirche ein wichtiger Tag ist und was eigentlich der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt macht, das erfahren wir heute. Davor feiern wir aber erst einmal 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Wir besuchen die Kirche in Bergentin und schauen uns Picassos Gemälde Guernica an. Eine interessante Sendung liegt vor uns. Legen wir also los.
Gesegneten Feiertag mit NDR 1.
Vor 7 Jahren hat die evangelische Kirche das 500. Jubiläum der Reformation feiern können. Sehr wichtig für den Erfolg der Reformation waren von Anfang an die Musik und das Singen. Schon bald wurden erste Sammlungen von evangelischen Liedern zusammengestellt. Und immer mehr Lieder kamen dazu. Darum erinnert Oliver Vorwald heute daran, dass in diesem Jahr das evangelische Gesangbuch seinen 500. Geburtstag feiert.
Ein Postwertzeichen von 1 Euro, aufgeteilt in farbige Felder. Beige, grün, kaminrot, himmelblau. Darin ein aufgeschlagenes Buch mit Note und Kreuz. 500 Jahre evangelisches Gesangbuch steht dabei. Die Sonderbriefmarke ist in Goslar präsentiert worden, in der historischen Marktkirche. Denn in deren Bibliothek wird das einzige erhaltene Exemplar des Erfurter Färbefass-Enchiridions von 1524 verwahrt. Es gilt als das erste deutschsprachige Gemeindegesangbuch mit vielen Liedern von Martin Luther.
Wer die frohe Botschaft des Evangeliums glaubt, der kann's nicht lassen. Er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herkommen.
Bis zur Reformation singt die Gemeinde keine Lieder auf Deutsch. Latein ist die Sprache des Gottesdienstes. Martin Luther ändert das. Er dichtet Texte auf bekannte Melodien, auf Gassenhauer und Bänkelschlager. Wandernde Gesellen und Kaufleute werden zu Tonträgern, verbreiten die Reformationslieder in Europa. 1524, also vor 500 Jahren, entstehen die ersten Sammlungen. Zunächst erscheint das Achtliederbuch, dann das Erfurter Enchiridion. Enchiridion ist griechisch und bedeutet Büchlein. Das Färbefass Enchiridion, benannt nach der Druckerei, umfasst 48 Seiten und enthält das Glaubensbekenntnis auf Deutsch und gut 30 Kirchenlieder, von denen einige auch heute im aktuellen evangelischen Gesangbuch zu finden sind. Zum Beispiel »Herr Christ, der einig Gottes Sohn« von Elisabeth Kruziger, der Dichterin der Reformation.
Wer die frohe Botschaft des Evangeliums glaubt, der kann's nicht lassen. Er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herkommen.
In den 500 Jahren seit der Reformation sind viele solcher Kirchenliederbücher entstanden, vermutlich Tausende. Sie haben die deutsche Sprache, die Literatur, die Musik maßgeblich beeinflusst. Die verbreitetsten Ausgaben sind das katholische Gotteslob und das evangelische Gesangbuch. Sie finden sich in beinahe jedem Haushalt, sind nach wie vor beliebte Geschenke zur Erstkommunion, zur Firmung und zur Konfirmation. Diese Gesangbücher enthalten auch etliche Volkslieder, wie »Der Mond ist aufgegangen« oder »Geh aus, mein Herz«.
Das war Radiopastor Oliver Vorwald mit einem Beitrag zum 500. Geburtstag des evangelischen Gesangbuchs. Und weiter geht es von einer Kirche, deren Anfänge sogar noch etwas weiter zurückliegen. Von einem Fußballspiel, das über die Gottesdienstzeit entschied, und einem Holzraub, der zu einer Heiligenfigur führte, erzählt die Kirche von Bergentin westlich von Ratzeburg. Achim Kohl hat sie für uns besucht.
Von heimeliger Atmosphäre und mit vielen bunten Malereien ausgestattet, ist die Maria-Magdalenen-Kirche in Bergentin. Wenn man sie während eines Gottesdienstes sehen will, muss man sonntags früh aufstehen. 9.30 Uhr geht er los. Pastor Jan Thiesen.
Es hat mit den Nachbargemeinden zu tun. 7 Bäume ist dann um 11 und dann kann ein Pastor beide Gottesdienste nacheinander machen. So ist die Idee. Es gab um diese Uhrzeiten mal ein Fußballspiel zwischen 7 Bäumen und Bergentin. Wer dann um welche Uhrzeit Gottesdienst hat? Bergentin hat gewonnen und sich 9.30 Uhr ausgesucht. Eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt.
Ungewöhnlich ist auch die Lage der Maria-Magdalenen-Kirche in Bergentin, nämlich an der ehemaligen Stecknitz. Jetzt Elbe-Lübeck-Kanal.
Mit dem wurde das Salz von Lüneburg nach Lübeck gebracht, womit Lübeck sehr reich wurde und das Umland auch. Und die haben damals mit sogenannten Salzpramen, so sehr flache Boote, das Salz nach Lübeck gebracht. Und die Kirche hier liegt tatsächlich, ich sag mal, 20 Meter neben dem Kanal. Dadurch haben wir hier eine alte Stecknitzfahrerkultur. Hier in Bergentin ist eine Schleuse Und früher im Mittelalter, da haben die Schleusenvorgänge auch durchaus mal mehrere Tage gedauert. Und entsprechend haben die hier auch Gottesdienste besucht und sind hier beerdigt worden.
2008 ist die Kirche der Maria Magdalena gewidmet worden. Pastor Jan Thiesen.
Aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen ist Maria Magdalena die Schutzheilige der Stecknitzfahrer gewesen. Zum anderen haben wir hier so eine ganz schöne Maria Magdalena-Figur. Die steht hier auch schon sehr, sehr lange.
Dahinter steht eine Legende.
Wir wissen nicht ganz genau, wie alt sie ist und wie sie hierher kommt. Ganz offiziell ist es so, dass wohl im 14. Jahrhundert jemand Holz aus dem Kirchenwald geklaut hat, Brennholz. Und der hatte natürlich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und der hat dann Jahre später diese Figur zur Sühne vorbeigebracht. Zu diesem Holzraub gibt es tatsächlich Unterlagen. Also den hat es wirklich gegeben. Aber ob die Figur dazu gehört hat, das ist dann, glaube ich, ein bisschen Legende.
Eine schöne Geschichte gibt es auch zum barocken Altar der Kirche in Bergentin. Er wurde um 1690 von einem Pastor aus eigenen Mitteln gespendet. Zwei Ölgemälde zeigen Jesus beim Abendmahl mit den Jüngern und Jesus am Kreuz. Mit einer plastischen Figur ist Jesus bei der Auferstehung aus dem Grab dargestellt. Bei der Restaurierung der Kirche 1899 wurden Malereien aus dem 13. Jahrhundert entdeckt. Christus als Weltenrichter, flankiert von Paulus und Petrus. Im Chorraum hängt ein Taufengel von 1734, der noch in Betrieb ist. Pastor Jan Thiesen.
Ist vor ein paar Jahren restauriert worden und da wird mit einem Gegengewicht im Gewölbe gehalten und den kann man dann bei einer Taufe herunterziehen. Was ich schön finde bei Beerdigungen, da machen wir das dann so, dass wir das Taufbecken rausnehmen und nur der Siegeskranz, in dem dieses Taufbecken hängt, bleibt der dann über dem Verstorbenen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Symbolik.
Die evangelische Kirchengemeinde feiert jeden Sonntag um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Bergentin.
Das war Achim Kohl, der die Kirche in Bergentin besucht hat. Im nächsten Beitrag schauen wir uns in Gedanken ein Bild an. Die Berichte vom Krieg in der Ukraine gehören seit 2 Jahren zu unserem Alltag. Was der Krieg dort mit einem Bild von Pablo Picasso zu tun hat, erzählt uns nun Andrea Busse.
Die Bomben auf Guernica waren, so schreibt ein spanischer Historiker, die erste Bombardierung mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung auszulöschen. Ein strategischer Wendepunkt. Ich kenne mich mit Kriegsführung nicht aus, aber mir scheint die Grenze zwischen militärischen Zielen und betroffener Zivilbevölkerung inzwischen völlig verloren gegangen oder sie wird sogar bewusst unterlaufen. In der Ukraine wird oft gerade das bombardiert, was den Menschen dort das Leben ermöglicht. Wasser, Strom, Sanitär und Gesundheitsversorgung. Und im Gazastreifen lagern Waffen in Krankenhäusern und unter Schulen. Guernica ist auch bekannt geworden durch das Gemälde von Pablo Picasso. Es ist riesig, 3,5 auf fast 8 Meter. Ich finde das überwältigend im wahrsten Sinn des Wortes. Die Gewalt spiegelt sich in den Gesichtern, in ihrem Schmerz und der Trauer. Die Gesichter der Leidenden in der Ukraine und in Gaza sehe ich immer nur Quadratzentimeter groß auf meinem Handy. Winzig klein, das macht es erträglicher. Nur leider lässt sich das Leid für die Betroffenen nicht klein zoomen. Da bleibt es das, was es ist. Überwältigend.
Das waren Gedanken von Andrea Busse. Und nun klären wir, was eigentlich der KDA ist. Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt, kurz KDA, stellt die Verbindung der evangelischen Kirche zu den Gewerkschaften und zu den Verbänden wie der Handwerkskammer her. Themen aus der Wirtschaft und Arbeitswelt kommen so in die Kirche. Und umgekehrt kommen kirchliche Themen auch in die Arbeitswelt und in die Wirtschaft zurück. Renate Fallbrück ist die Leiterin des KDA in der Nordkirche. Und ich habe sie gefragt, warum beschäftigt sich die Kirche eigentlich mit dem Thema Arbeit?
Arbeitszeit ist Lebenszeit. Also Lebenszeit, die jeden Menschen betrifft. Wer in Vollzeit arbeitet, ist 38,5 Stunden mit dem beschäftigt, was er oder sie tut. Egal ob als Arbeitnehmende oder als Arbeitgeber. Egal ob im Homeoffice, im Handwerk, im Betrieb, in der Industrie, in der Bank oder an anderen Orten, in der Pflege zum Beispiel. Das, was wir dort erleben, das, was wir dort tun, prägt uns, unser Leben und unseren Alltag. Daher gucken wir hin.
Das machen auch die Gewerkschaften. Was verbindet die Kirche denn mit ihnen?
Die Gewerkschaften haben, wie wir als Kirchen, auch eine gesellschaftliche Verantwortung als Institution. Was uns verbindet, ist, dass wir die Würde des Menschen, des Einzelnen, hochschätzen und dass wir uns aktiv für Demokratie und gesellschaftliche Verantwortung einsetzen. Und der Wunsch, dass Arbeitnehmende gute Arbeitsbedingungen haben, also im Sinn von gute Bezahlung, gesunde Arbeitsbedingungen und auch Wertschätzung, dass wir darauf hinweisen, dass es Menschen gibt, die prekär beschäftigt sind, die beispielsweise aus Osteuropa als Leiharbeitende kommen und hier nicht gut aufgenommen werden, manchmal nicht nur schlecht bezahlt werden, sondern auch in den Unterkünften mit unwürdigen Bedingungen zu tun haben. An den Stellen solidarisieren wir uns miteinander und gucken, was wir tun können, dass es anders wird.
Und was macht der KDA heute am 1. Mai?
Am 1. Mai lädt der KDA traditionell mit ein, auf die Straße zu gehen. Und im Vorfeld auch einen Gottesdienst zum Thema Arbeit zu feiern. In diesem Jahr laden wir in Hamburg ein, in der Nähe der St. Trinitatiskirche Altona am Bauwagen mit der Bischöfin um 10 Uhr eine Andacht zu feiern und im Anschluss daran sich am Platz der Republik in Altona dem Demonstrationszug anzuschließen. Eine Kollegin wird in Itzehoe auf dem Marktplatz sprechen und in Lübeck hat es dann schon einen Arbeitnehmerempfang gegeben.
Das war Renate Fallbrück, die Leiterin des KDA in der Nordkirche. Und mit diesen Gedanken zum Tag der Arbeit geht unser Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen gesegneten 1. Mai.
Gesegneten Feiertag mit NDR 1.